das Thema heute ist ein ganz anderes, aber das hat etwas mit dem Charakter Gottes zu tun. Wir sind alle, ich möchte euch mal ermutigen, ihr seid so gesegnet mit so großen, überaus großen Privilegien. Ja? Ihr seid wiedergeboren. Gott, der Vater, hat euch gezeugt durch sein Wort der Wahrheit, durch den Heiligen Geist. So wie wir hier sitzen, sind wir Kinder des Lichts. Wir sind Söhne des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind seine Kinder, die auf dieser Erde leben. Wir sind das Licht dieser Welt inmitten von Finsternis. Wir sind das Licht dieser Welt. So sieht Gott das, weil sein Geist in dir lebt. Wir sind so privilegiert, dass er uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt in Christus. Alles hat er uns gegeben. Wir haben einen Vater in den Himmeln, egal wie unser irdischer Vater war. Heute gibt es viele, viele Kinder, Dinis, die nicht mal wissen, wer ihr leiblicher Vater ist. Wo die Beziehungen alle halben Jahre wechseln bei der Mutter. Aber sie haben einen Vater in den Himmeln. Amen. Und wenn sie Jesus annehmen, können sie Abba, lieber Vater, suchen zu ihm. Und erfüllt ihr Herz mit seiner Liebe. Amen. Und dieselbe Liebe ist für dich da. Gott macht keinen Unterschied, kein Ansehen der Person. Er hat seine Liebe in dein, mein Herz ausgegossen. Du hast dieses Privileg, Gott, den Heiligen Geist, heute hier in dir wohnen zu haben. Und in dieses Herz, durch den Heiligen Geist, ist die Liebe Gottes ausgegossen. Amen. Du hast das Privileg, ein König und ein Priester zu sein. Das, was Israel laut 2. Mose 19 verheißen war, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Und am Berg Horeb haben sie es abgelehnt, diese hohe Berufung. Sie haben Gott erlebt in seiner Manifestation mit Feuer und Rauch und Hörner, also Posaun oder Schofarschall, und haben gesagt, Mose, red mal du mit diesem Gott. Wir machen mal unser eigenes Ding, wir wollen da nicht so nah rankommen. Und so hat das ganze Volk Israel seine Berufung, ein König, Volk von Königen und Priestern zu sein, abgelehnt und hat Mose und Aaron vorgeschickt. Daraus kommt das levitische Priestertum. Amen. Was machen wir heute? Nehmen wir unsere Berufung an als Könige und Priester. Steht in Offenbarung zweimal, dass Gott, der Vater, seinen Sohn gegeben hat, das Blut seines Sohnes vergossen hat am Kreuz, damit wir Könige und Priester sein können vor ihm. Nimmst du deine Berufung an? Das ist die höchste Berufung, die du jemals haben kannst. Ein Priester und ein König im alten Bund hatte direkten Zugang zu Gott. Amen. Sie waren gesalbt und hatten direkten Zugang zu Yahweh, zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Gott schafft dir diesen Zugang. Du hast ihn alle Zeit. Du musst nicht warten, bis ein Jahr rum ist, wie der Hohepriester, um wieder reinzugehen durch den Vorhang. Der Vorhang ist zerrissen, der existiert nicht mehr. Du hast das Vorrecht, alle Zeit, jetzt, heute, hier, jede Sekunde deines Lebens in seiner Gegenwart einzutreten, dich an seiner Hand festzuhalten und von ihm führen zu lassen. Ihr habt nicht mal einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch fürchten müsstet vor Gott, sagt Paulus, sondern einen Geist der Sohnschaft, durch den er ruft, Abba, lieber Vater. Amen. Der Gott, vor dem die Israeliten sich gefürchtet haben am Berg Horeb, zu dem sagt, darfst du Abba, lieber Vater, sagen. Amen. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott hat sich uns offenbart in seinem Sohn, als die Zeit erfüllt war. Amen. Alle Alttestamentlichen, Jesus sagt, Könige, Propheten des Alten Bundes, alle haben diesen Tag begehrt zu den Juden der damaligen Zeit, zu den Jüngern. Was ihr seht, haben die anderen sehnlichst begehrt und haben es nicht gesehen. Amen. Sei dankbar, auch wenn das draußen rum immer finster wird. Gott hat verheißen, dass die Gemeinde immer heller leuchtet, dass er seine Herrlichkeit ausgießen wird. Amen. Sei dankbar für die Zeit, in der wir jetzt leben. Du darfst Teil des Leibes von Jesus Christus sein. Amen. Und das bedeutet, du bist berufen von Gott, dem Vater, dem allerhöchsten Gott, der alles geschaffen hat, Teil der Braut seines Sohnes zu sein. Und Paulus sagt, lebe würdig dieser Berufung. Führe dein Leben, deinen täglichen Wandel würdig der Berufung, die Gott dir gegeben hat. Amen. König und Priester, die Braut seines Sohnes. Ich habe jetzt wieder ein Zeugnis von einem Bruder, das quasi alt wie ich, das vor etlichen Jahren an Herzinfarkt gestorben. Und Jesus hat ihm dasselbe, es waren so viele Übereinstimmungen, was Jesus ihm im Himmel gesagt hat, bevor er ihn zurückgeschickt hat, was die Braut von Jesus betrifft. Dass Gott der Vater vom Himmel schaut, er sieht den ganzen Sündenberg, er sieht diese ganzen Dinge, aber woran auch er Ausschau hält, ist eine Braut für seinen Sohn, dass sie bereit ist, dass er wie der Bräutigamsvater im alten Israel das Schofar blasen kann und seinen Sohn dann auszieht, um die Braut zu holen. Amen. Das ist eine andere Sache, die mir immer bewusster geworden ist. Jesus steht an der Tür. Er ist nahe, er ist sehr nahe. Sein Kommen ist an der Tür. Amen. Und wir haben das Riesenprivileg, Teil der Braut von Jesus zu sein. Dieses Riesenprivileg, nicht unter den Zorn Gottes zu kommen, sondern davor hinweggenommen zu werden. Amen. Das sind alles Aussagen, die wir mehr oder weniger wissen. Ich will es euch mal ins Gedächtnis rufen. Ich will euch mal ermutigen, aufbauen, weil diese Dinge haben Ewigkeitscharakter. Jede einzelne dieser Tatsachen findest du im Wort Gottes wieder. Und wenn du darüber nachsinnst, baut es dich auf und du bist total ermutigt. Amen. Gott ist gut. Amen. Auch diese Aussage, Gott ist gut alle Zeit ist Gott gut. Kennt ihr ja, ne? Und der Konrad hat heute schon mit dem richtigen Lied angefangen, von der Güte Gottes, dass Gott gut ist. Und das ist das Thema, wo ich jetzt mal anfangen werde. Weil das ist genauso eine Aussage, Gott ist gut, die uns mittlerweile zu einer frommen Floskel geworden ist. Wenn man jemanden beruhigen will, der an irgendwelchen Schwierigkeiten steht, und dann fällt er nichts weiter mal ein, dann sagt man, Gott ist gut. Na, dann wischt man das so weg und beruhigt den Bruder und sich selbst, sein Gewissen, und sagt, Gott ist gut. Na, das ist durchaus wahr, das ist richtig. Aber lasst uns mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Da steckt so viel mehr dahinter, als wie einfach, dass Gott gut ist. Und wir werden jetzt mal anfangen, und zwar ein kleines Bibelstudium starten zum Thema die Güte Gottes. Und ich habe das extra auch so aufgebaut, dass ihr die Bibelstellen mitschreiben könnt, weil jede einzelne dieser Aussage musst du für dich nehmen und musst darüber nachsinnen. Es ist oft so, wenn ich viel davon erzähle und nächste Woche oder übernächste Woche weißt du bloß noch Gottes Gut. Vielleicht ein, zwei Punkte. Aber wenn du diese Bibelstellen für dich nimmst und zu Hause durchnimmst, dann entfaltet sich die Fülle des Wortes Gottes und wird dir zur Nahrung. Amen. Die mit einem guten Herzen, die bewahren das Wort Gottes und bringen Frucht. Du musst es in deinem Herzen bewahren, aufnehmen. Und wenn Gott sagt, dass er gut ist, das ist ein Hauptmerkmal seines Charakters, dann bedeutet das, du darfst ihn kennenlernen. Amen. Laut Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den einzig allein wahren Gott, erkennen und mich, den er gesandt hat. Das heißt, Gott, den Vater erkennen, das bedeutet kennenlernen und Jesus kennenlernen, sagt Jesus, das ist für Jesus, der aus dem Himmel kommt, die Definition von ewigem Leben. Weil ich habe selbst von Gläubigen, von Geschwistern, die Aussage gehört, Na, wenn ich dann mal im Himmel bin, ist es dann doch nicht langweilig? Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Spiele ich den ganzen Tag auf der Harfe oder eine Geige? Also ich spiele Geige im Himmel. Das ist schon sicher gebongt. Amen. Also meine Enkel wissen schon Bescheid. Ne? Wenn die bei uns im Auto mitfahren, haben eine Lobpreis-CD, Lied Nummer 8. Und das ist das Lied von David hier. Ich will immer even more than dignified than this. Ne? Also das heißt, ich will immer demütiger werden und vor dem Herrn tanzen. Das Lied von David. Und dann sind zwischendrin immer herrliche Geigeneinlagen und es geht richtig gut ab. Und dann tanzen wir im Auto so gut wie es geht. Und ich sage mal, hört ein Opa raus. Ja. Genau. Also im Himmel spiele ich Geige. So, und manche haben schon gesagt, ja, was mache ich denn da im Himmel? Ist mir so langweilig, immer nur Lobpreis und dann dies, das und jenes. Ja. Was hat Jesus gesagt? Darin besteht das ewige Leben. Gott und Jesus kennenzulernen. Und da hast du die ganze Ewigkeit zu tun. Die ganze Ewigkeit. Und beginne jetzt, heute und hier, Gott kennenzulernen. Und ich möchte dich einladen und ich möchte dich unwahrscheinlich mindestens 100%ig ermutigen, lerne Gott kennen in seiner Güte. Amen. Lerne Gott kennen, den Vater, in seiner Güte. Wir starten mal von einer Aussage von Jesus, die sehr erstaunlich ist. Und dort sagt Jesus etwas in Matthäus 19, Vers 16 und 17. Da kommt der reiche Jüngling zu ihm und sagt, guter Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben erlange? Das heißt, er war ein Jude des alten Bundes und er wusste, dass man etwas Gutes tun musste, die Gebote halten, um ins Reich der Himmel einzugehen, weil Gott gut ist und seinem Reich nur Gutes ist und nichts Böses. So. Und dann, weil er Jesus erlebt hat, wie er gesprochen hat, welche Zeichen Wunder er getan hat, spricht er Jesus an mit guter Meister. Das ist das erste Mal, dass Jesus so angesprochen wurde. Seine Jünger und andere Menschen, damals Juden in seiner Zeit, haben ihn nur mit Rabbi oder Rabuni, mit Lehrer oder Meister angesprochen. Aber niemals mit guter Meister. Und sofort reagiert Jesus auf diese Aussage. Und er sagt, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Hier trifft Jesus eine Aussage, wo er sogar von sich selbst wegweist und sagt, was nennst du mich gut? Also wenn du damals in der Haut dieses jungen Menschen gesteckt hättest und hättest gesagt, Mensch, guter Meister, und hättest ihm was Gutes sagen wollen, und dann sagt er, was nennst du mich gut? Du wärst auch schon mal geschockt gewesen. Und die zweite Aussage, die Jesus hier trifft, das ist der Elberfelder bei mir, der Schlachter steht noch meines Erachtens besser, niemand ist gut als Gott allein. Es gibt nur einen, der gut ist, nur Gott, der Vater. Und er weist die Güte, das Gute, selbst von sich weg und sagt, einer ist gut, Gott, aber Yahweh allein. Amen. So, und das sollte auch uns zu denken geben, weil ich nicht nur auf der Straße, wenn ich mit Menschen rede, sondern auch unter Christen immer mal das höre, das ist aber ein guter Mensch. Oder auf der Straße sagen die Leute, ich bin doch ein guter Mensch. Und na wie hier, ich habe die Gebote gehalten und soweit es geht, natürlich, wenn du dann mal die Gebote aufzählst, dann ist jeder überführt. Aber jeder denkt, er ist ein guter Mensch und hat die Gebote gehalten, voll von Selbstgerechtigkeit. Und man sagt doch oft, das war ein guter Mensch. Oder, ne, kennt ihr alles. Und Jesus hebelt das vollkommen aus. Und er sagt, es gibt nur einen, der gut ist. Das ist Gott, der Vater. Niemand, bei mir steht, niemand ist gut als Gott allein. Amen. Halten wir das mal fest. Es gibt nur einen, der gut ist. Auch der in unseren Augen beste Mensch ist in Gottes Augen nicht gut, weil er in einem gefallenen Zustand ist. Amen. Und jeder Mensch hat gegessen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein gewisses Gute kann auch ein Üble gehorben. Aber in Gottes Augen ist es genauso verwerflich wie die grässlichste Sünde, weil es aus einem gefallenen Zustand kommt. Amen. Auch wenn wir sagen, wir tun gute Werke und wir sind doch gute Christen, sagt Jesus, einer allein ist gut, das ist Gott. Weil selbst bei uns auf dieser Erde ist das auch, was wir vermeintlich als Gutes betrachten, vermischt mit Anteilen des Fleisches und der gefallenen Seele, kontaminiert. Amen. So, halten wir das mal fest, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Gott, der Vater, allein ist gut. Und die nächste Aussage trifft Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Und es gibt ein wunderschönes Lied, das wir immer mal gesungen haben. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, dem Vater des Lichts. Das Lied kennt ihr, das ist ein vertonter Text aus Jakobus 1, Vers 17. Und dort sagt Jakobus in Vers 16, irrt euch nicht. Das heißt, ihr Menschen, kommt nicht durcheinander. In Jakobus 1, Vers, wenn wir den Vers 16 mal schon betrachten, da sagt Jakobus, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Das heißt, kommt nicht durcheinander. Ich sage euch jetzt mal die Wahrheit. Und er sagt, alles oder jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das heißt, lasst euch nicht verwirren. Gott ist gut, sagt Jesus, und Jakobus sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Und er setzt gleichzeitig das in Beziehung, Gott ist Licht und Licht ist gut. Ne? Wie Johannes sagt, Gott ist Licht. Im Gegensatz ist Finsternis also böse. Also diese zwei Sachen hast du. So, das heißt, alles, was hier auf dieser Erde gut ist, kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Amen. Deswegen, was auf dieser Erde sich befindet, was gut ist, ist Licht. Verstehst du? Und das Gute und Vollkommene, was Gott der Vater dir geschenkt hat, ist Jesus Christus, sein Sohn, den Heiligen Geist in dir. Und weil der Heilige Geist von oben kommt und in dir lebt, bist du das Licht dieser Welt. Amen. Das heißt, es gibt auf dieser Erde nichts Vollkommenes und auch nichts Gutes. In Gottes Augen nichts Gutes. Wir sind in diese Erde hinein, in diesen gefallenen Zustand geboren. Wir sind hier aufgewachsen und wir kennen nichts anderes. Oder warst du schon mal im Himmel? Ich würde mich freuen, während der Versammlung, während des Lobpreises immer mal abwechselnd mal 2, 3 in den Himmel entrückt werden. Nächste Woche die nächsten 3. Und dann reden wir mal über das Thema nochmal neu. Ja? Und dann werdet ihr alle Amen laut Amen schreien. Und wenn ich sage, auf dieser Erde gibt es nichts Gutes. Das Gute ist im Himmel bei Gott. Und was Gutes ist, gibt er von oben. Amen. Amen. Halleluja. Dieser Bruder, von dem ich erzählt habe, der ist jetzt in meinem Alter, der ist, ich glaube, vor knapp 30 Jahren damals an den Herzinfarkt gestorben, seit er wiedergekommen ist, lebt schon 30 Jahre wieder hier. Jesus hat ihm auch einen Auftrag gegeben, die Gemeinde zu warnen, vorzubereiten auf sein Kommen und bereit zu sein. Und er sagt, es ist für mich so ein hartes Leben. Hier auf dieser Erde. Weil er ist Jesus erschienen oder Jesus ihm und dem Vater. Den Vater konnte er nicht sehen, selbst im Himmel konnte er ihn nicht sehen, weil Gott ist Licht. Er hat ihn nur gehört. Und Gott hat nur ein Wort gesagt. Das hat sein ganzes Wesen am Himmel erschüttert, also Gottes voller Kraft. Und er sagt, seit ich wieder, ich habe die Schönheit des Himmels gesehen, das Licht, die Herrlichkeit, Jesus. Und er wollte nicht auf die Erde zurück, aber er konnte nicht widersprechen. Er hat auch Familie gehabt und so. Er sagt, es ist für mich hier unten, es ist ein total hartes Leben. Es ist alles so dunkel, so finster. Nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Natürlichen. Die Farben hier auf dieser Erde, das ist alles bloß ein Abglanz. Sagt er, der Himmel ist herrlich, voller Schönheit. Amen. Das heißt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von oben herab. Amen. Vom Vater des Lichts. Und verstehen wir jetzt, nochmal anknüpfend an das Thema von letzter Woche von Markus, wenn Gott der Vater gut ist, er ist im Himmel und er hat gute, vollkommene Gabe, alles ist bei ihm, dann ist es unsere Aufgabe als Kinder, das Gute, was wir brauchen für diese Erde, von ihm zu erbitten. Amen. Das heißt, dass wir so abhängig sind, dass wir alle Zeit ihn bitten in unserem täglichen Leben, Vater, gib mir jetzt Weisheit. Vater, gib mir jetzt Einsicht. Vater, lehre mich deine Wege für mein Leben. Vater, hilf mir jetzt in dieser Situation. Rühre mich an. Ich gestehe vor dir ein. Wenn man vor uns, habe ich vom Gebet gesprochen, ne, dass es notwendig ist. Dann habe ich auch gemacht, Herr, eigentlich in mir ist es doch manchmal kalt. Wenn ich das höre, die ganzen Dinge, ich block das eher ab. Ich lasse das nicht an mich ran. Gib mir den Geist des Gebets und des Flehens oder wie wir heute gesungen haben, lass mich fühlen, was du fühlst. Bitte Gott um diese Dinge. Dann kommst du in diese Vater- und Kind-Beziehung. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, in Johannes-Evangelium, ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm dem vom Himmel gegeben. Amen. Was haben wir, dass wir anderen Menschen weitergeben können? Was willst du aus deiner Seele einem anderen Menschen helfen? Du datschst nur seinen Verstand, seine Seele an, aber es hilft ihm nicht weiter. Was gut ist, kommt aus dem Geist, vom Vater des Lichts. Die Gaben des Geistes sind Licht. Lass uns danach streben, sagt das Wort. Das ist übrigens ein apostolischer Befehl. Strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben. Amen. Das heißt, alles, was gut ist, kommt von ihm. Dem, der allein gut ist. Definition. Lasst uns nochmal drüber nachdenken. Was heißt seine Güte? Was bedeutet das eigentlich? Ich hatte das eingangs erwähnt. Wir sagen immer oft, Gott ist gut. Aber was meinen wir damit? Meinen wir das mit unserem menschlichen Verständnis? Was bedeutet eigentlich gut? Was bedeutet eigentlich Güte? Ich habe mal eine ganz einfache Definition. Die Güte Gottes ist seine freundliche, helfende, wohltuende Zuwendung. Ganz einfach. Die Güte Gottes ist seine väterliche, das füge ich noch hinzu, seine väterliche, freundliche, helfende, zur Hilfe kommende, wohltuende Zuwendung zu uns Menschen. Das ist seine Güte und das beinhaltet auch Milde und Sanftheit, wie ein Vater mit seinem kleinen Baby umgeht. Das beinhaltet Milde und Sanftheit und es unterscheidet sich aber von dem Wort des Erbarmens in der Hinsicht, dass es auch Zurechtweisung beinhaltet. Zurechtweisung in dem Sinne, um uns wieder in die Bündnisordnung zurückzubringen. Also nochmal, die Güte Gottes heißt seine freundliche, helfende, wohltuende Zuwendung, beinhaltet auch väterliche Milde und Sanftheit, aber auch Zurechtweisung. Also wie halt ein Vater halt ist. Und das alles steckt hinter dem Begriff Gottes Gut, seine Güte. So, und im Hebräischen ist das im Wort Chesed beinhaltet, was oft mit Gnade übersetzt wird, manchmal mit Freundlichkeit, Güte oder Bündnistreue. Das Hebräische ist dann noch aussagekräftiger und das Wort Chesed, was so oft in den Psalmen auftaucht, bedeutet Güte, Gnade und Bündnistreue. Und das ist das Hauptmerkmal von Gottes Charakter uns Menschen gegenüber. Versteht ihr? Wir reden hier nicht von Gottes Charakter, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Das sind alles Attribute, die er hat, die er tatsächlich ist. Aber das ist etwas, was er ist. Versteht ihr? Und seine Güte ist etwas, was dem Menschen gegenüber ist. Es ist auf Menschen ausgerichtet. Es ist eine Zuwendung seinerseits dem Menschen gegenüber. Amen. Deswegen das Hauptmerkmal seines Charakters uns als Menschen gegenüber. Und wenn Gott nicht gut wäre und wenn seine Güte nicht da wäre, würden wir nicht hier sitzen. Wenn Gott nicht alle Zeit seine Güte, seine wohlwollende, helfende, rettende Zuwendung auf deinem Leben gehalten hätte, redet man lieber nicht drüber. Und selbst jetzt hält Gott seine Hand noch über diesem Planeten. Sonst würde das Chaos des Teufels, des antichristlichen Reiches wie eine Flut hereinbrechen. Gott hält seine Hand drüber und hält noch zurück. Aus lauter Güte. Lasst uns mal von vorne anfangen. Ist eine wunderbare Begebenheit aus 2. Mose 33. Und hier spricht Mose mit Gott. Und dann sagt er ab Vers 13, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Das heißt, Mose hatte die richtige Herzenshaltung und er sprach zu Gott, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deine Wege erkennen. Und das ist wichtig, das ist ein Gebet, was ich von Mose gelernt habe, was ich oft bete, weil viele Christen wollen nur die Segnung Gottes. Herr, gib mir das, heile mich, befreie mich, mehre mein Bankkonto, mach dies, das und jenes. Wie die Israeliten, wenn es kein Wasser gab, Herr, na, wir verdursten. Hatten sie kein Fleisch, Herr, wir sehen uns nach dem Fleischtüpfen Ägyptens und dem Knoblauch, der darin schwamm. So, und Gott sandte die Wachteln. Wir haben Hunger, wir haben nichts zu essen. Gott ließ das Manna regnen. Das heißt, sie hatten es nur mit den persönlichen Nöten und Bedürfnissen zu tun. Aber Mose nicht. Und das war der Unterschied. Und das müssen auch wir lernen. Ein Kind Gottes, was dem Vater gefällt, fragt nicht danach, Herr, gib mir zu essen, gib mir zu trinken, mach das, weil ein guter Vater weiß, dass wir das brauchen. Amen. Jesus sagt, zockt euch neben die irdischen Dinge, euer Vater weiß, was er bedürft. Ein Kind Gottes hat Anteil und der Kommunikation mit dem Vater und sagt, lass mich deine Wege erkennen. Lass mich erkennen, was du vorhast jetzt in dieser Zeit. Und interessanterweise sagt Jesus im Johannes 15 zu seinen Jüngern, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern ich habe euch Freunde genannt, und ich habe euch das mitgeteilt, was der Vater in seinem Herzen hat. Ich habe euch die Wege des Vaters gelehrt. Das heißt, wir kriegen von Gott die Wege Gottes gelehrt, wenn wir ihn darum bitten. Und danach sucht er nach einem Gegenüber, was sich für ihn und seine Wege interessiert. Zum Beispiel habe ich oft gefragt, Herr, was hast du noch vor hier mit der Stadt? Was hast du vor mit der Gemeinde? Was hast du vor mit dieser Nation? Was willst du noch tun? Lass uns deine Wege erkennen. Was hast du jetzt in dieser Zeit vor? Und Mose bittet Gott, lass mich deine Wege wissen. Und dann sagt er, lass mich dich erkennen. Ich will dich, Gott, kennenlernen. Und Mose redete ja schon vor dem Zelt mit Gott. Aus der Wolkensäule sprach Gott zu ihm. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, vielleicht in deinem Herzen, in deinem Geist, dass Gott zu dir sprach. Aber Mose ist Gott erschienen in der Wolkensäule, in der Feuersäule und hat zu ihm gesprochen. Und dann sagt Mose trotzdem noch, ich will dich mehr kennenlernen. Weißt du, wenn du einmal die Gegenwart Gottes geschmeckt hast, macht es dich im positiven Sinne süchtig. Und du willst nichts anderes mehr als diesen Gott kennenlernen. Weil du das Leben geschmeckt hast, was Jesus sagt. Gott erkennen ist ewiges Leben. Du merkst in dir plötzlich eine Sättigung da, in deinem Geist, was dir aber nichts auf dieser Erde, auch das beste Erlebnis auf dieser Erde geben kann. Das gibt dir Gott. Amen. Und du willst ihn noch mehr und besser kennenlernen. Du willst Gemeinschaft mit ihm. Weißt du warum? Weil dazu hat er uns berufen. Dazu hat er uns geschaffen. Dazu bist du von neuem geboren. Amen. Und deswegen hat Moses so eine innige Gemeinschaft mit Gott. Ein Mann Gottes, der Gnade gefunden hat in den Augen Gottes. Wohlwollen in den Augen Gottes. Und dann sagt er im Vers 15, wenn du nicht mit uns hinaufgehst ins verheißene Land, so führe uns nicht hier herauf. Moses sagt, wenn du nicht vor uns hergehst, wenn du nicht mit uns gehst, Gott, wie soll ich diese 3,1 Millionen vom Volk Israel in das Land Kanaan führen? Du siehst doch, was für Typen da das sind. Ne? Sobald wir ihnen was fehlt, rebellieren sie. Ich halte es nicht aus. Wenn du nicht mitgehst, bleibe ich hier. Und dann Vers 16, denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Mose hat etwas ganz Wichtiges erkannt, was die Gemeinde Jesu Christi dieser Tage wieder ganz neu erkennen muss. Und Mose sagt hier, wenn du nicht mit uns gehst, wenn deine Gegenwart nicht im Volk ist oder unter uns ist, woran soll man denn erkennen, dass du uns erwählt hast vor allen anderen Völkern? Das heißt, das Einzige, was einen Christen von einem Nichtchristen unterscheidet, ist die Gegenwart Gottes. Mose sagt, was uns unterscheidet von den kanaanitischen Völkern, ist, dass du in unserer Mitte mit uns gehst. Deine Gegenwart in unserer Mitte mit uns. Er sagt, schau doch das Volk Israel an. Die sündigen manchmal genauso wie die Heidennationen, haben ihre Götzen mitgebracht von Ägypten. Ne? So diesen Stern auch von Rephaim und andere Dinge, denn das Tragbild Molochs, alles steht dann weiter hinten, haben die alle aus Ägypten mitgenommen. Und hier in der Wüste. Und da sagt Mose, das, was uns unterscheidet von den anderen, ist deine Gegenwart, die uns begleitet, in unserer Mitte ist und uns verändert. Amen. So, und das ist das, was wir wieder brauchen. Das ist das, was Erweckung beinhaltet, dass Gott wieder in der Mitte seines Volkes wohnt. Im Herzen eines Gläubigen, aber in einer Gemeinde wohnt. Amen. Früher, zu Erweckungszeiten, auch in den 40er Jahren noch, auf den Hebriden, sind die Leute in die Gemeinde gegangen, um Gott kennenzulernen, um Gott zu begegnen, dem Lebendigen. Heute geht man zu christlichen Veranstaltungen, um unterhalten zu werden, um etwas über Gott zu hören, einen netten Lupa, ein nettes Rahmenprogramm, einen netten Kaffee dann hinterher. Du, ich hab Sachen gehört, Gemeinden wachsen. Ich sage jetzt Niveau, ich habe es von einem Gemeindeleiter, aber ich habe das gehört. Gemeinden wachsen, aber nicht, weil die Leute Gott suchen, sondern weil sie einsam sind, Gemeinschaft brauchen und nach dem einstündigen Programm es hinterher Kaffee und Kuchen gibt. Und dann sitzen sie länger wie eine Stunde. Sind diese Leute gekommen, um Gott zu begegnen? Sind die von neuem geboren? Haben die Hunger nach dem Wort Gottes? Nein, sie haben Hunger nach Gemeinschaft, weil sie, na, die soziale Kälte nimmt ja mehr zu. Ist ein guter Aspekt. Aber wenn das alles ist, warum Leute in eine Gemeinde kommen, dann können sie auch in einen Verein gehen. Dann unterscheidest diese Gemeinde unterscheidet sich dann nicht von einem entsprechenden Verein. Und das verändert auch niemanden. Sondern was wir brauchen, ist die Gegenwart Gottes in einer Gemeinde. Und deswegen brauchen wir Erweckung. Und oft haben wir keinen Hunger danach, richtig? Schon, weil wir das nur aus Erlebnissen kennen. Ich habe wieder im Urlaub ein paar Passagen gelesen von dieser Erweckung von den Hebriden auf so einer englischen Insel. Zwei alte Omis, hier wie ihr zwei, hier, solche Helden, ne? Die eine war 82, die andere 84. Das bald kommen, ne? So hinkommen. Die haben lange Zeit gebetet, aber den zwei Schwestern ging es nicht so gut wie euch. Die konnten nämlich das Haus nicht verlassen. Die eine war blind und die andere hatte am ganzen Körper Schmerzen. Aber ihr Geist war lebendig, da war ich. Der Körper war schon nicht ganz so, aber die waren erweckt und die haben nächtelang gebetet und gefastet, dass der Herr ihr Ort oder diese Insel, Hebriden ist ja nicht groß, ihren Ort dort heimsucht. Tagelang, nächtelang. Und wisst ihr was? Gott hat diese zwei Omis erhört. Zwei Frauen mit dem richtigen Herzen haben dafür gesorgt, dass Tausende von Menschen sich bekehrt haben. Und dann hatten sie den Eindruck, dass dieser Duncan Campbell, dieser Evangelist, kommen soll. Der hat gesagt, ich komme nicht zu euch auf die Insel, mein Terminkalender ist voll. Und die haben gesagt, die zwei Omis, Gott hat uns gesagt, nächste Woche sollst du hier predigen. Das ist alles vorbereitet von Gott. Da sagt, ich kann nicht kommen, mein Terminkalender ist voll. Und irgendwie haben gesagt, Gott hat gesagt, du kommst. Und dann kam er. Und was hat er gepredigt? Die törichten und die klugen Jungfrauen. Da wurde erstmal die ganze Gemeinde, die dort versammelt war, mit dem Heiligen Geist, mit Wachsamkeit, mit Feuer erfüllt. Und da haben die zwei Omis zu diesem Evangelisten, dem Mann Gottes, gesagt, wenn du Gott so kennen würdest wie wir, wärst du gleich gekommen. Du, und dieser Evangelist, der einen weltweiten Dienst hat, hat sich gedemütigt und hat zu den zwei Omis gesagt, ihr habt recht. Ihr Gebetsleben und ihre Beziehung mit dem Herrn hat diesen Mann Gottes, der dann ein Werkzeug war, hat Tausende zum Herrn geführt. Der Geist Gottes ist gefallen. Diese zwei Omis haben ihn inspiriert. Amen. Es kommt nicht aufs Alter drauf an, es kommt aufs Herz drauf an. Wie Mose, lass mich dich erkennen, lass mich deine Wege erkennen. Amen. Und das ist das, was in Zukunft die Gegenwart Gottes ausmacht. Ich habe das vor Jahren in meiner Leiterversammlung, großes Leitertreffen, habe ich das mal gesagt, weil es darum ging, man muss die Gemeinde anpassen. Es gab ein riesiges Event, da waren wir nicht dort, zum Glück, von Leitertreffen. Und da war ein Thema, wie gestalte ich das Foyer? Wie ordne ich meine Kaffeeautomaten an und meine Stehtische, damit mehr Leute in die Gemeinde kommen? Als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, oh, danke Herr, dass wir uns das erspart haben. Und solche Themen gingen in meiner Leiterversammlung. Wie machen wir das alles menschengefälliger? Wie gestalten wir das Bühnenprogramm? Welche Scheinwerfer bauen wir auf? Wie kurz machen wir noch den Lobpreis, damit auch die Leute kommen? Also solche Sachen. Dass wir bestimmte Themen weg, dass wir nicht drüber sprechen. Ich sage, wisst ihr was? Das Einzigste, was die Menschen zieht, ist die Gegenwart Gottes. Das Einzigste, was die Menschen zur Buße bringt, ist das Kreuz. Und die einfache Botschaft vom Kreuz bringt Buße und bringt Wiedergeburt. Und das, was wir an den Gemeinden brauchen, Kaffee ist gut, nichts dagegen, ist die Gegenwart Gottes. Und eine Versammlung, die keinen Kaffee hat, hat die Gegenwart Gottes, verändert Menschen. Amen. Das ist das, was wir brauchen. Ich habe Urlaub mit vielen solchen Sachen beschäftigt und tolle Bestätigung von Männern, die leider nicht mehr leben, die noch eine klare Stimme hatten. Ein Freund von David Wilkerson war das. Amen. In anderen Ländern geschieht das. Menschen werden gezogen von der Gegenwart Gottes und verändern sich die Menschen. Amen. Lasst uns das auch für unser Land suchen. Mose hat es erkannt, die Gegenwart Gottes ist das, was uns unterscheidet von den Ungläubigen. Und dann Vers 18 spricht Mose eine Bitte aus. Und er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Mose hatte die Herrlichkeit der Wolkensäule und der Feuersäule. Und er spricht zu Gott, ich will dich besser kennenlernen, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er hatte Hunger nach Gott in seiner ganzen Charakterfülle. Was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit im hebräischen Shekinah bedeutet manchmal auch mit Kabot, mit übersetzt eine Schwere. Herrlichkeit bedeutet Licht. Gott ist Licht und in diesem Licht sind alle Attribute seines Charakters enthalten. Herrlichkeit bedeutet Licht und darin ist enthalten alles, was seinen Charakter ausmacht. Und Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will, jetzt sagt Gott etwas. Ich habe gesagt, Herrlichkeit bedeutet die Summe seines Charakters. Und jetzt sagt Gott zu ihm, ich will meine Güte, Gnade, Bündnistreue, hebräisch Chesed, vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, über wen ich mich erbarme, über dem erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da sprach der Herr, sieh, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, wenn dann, oder Felsenhöhle, wenn dann meine Herrlichkeit an dir vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Gott gefällt dieses Gebet oder diese Bitte von Mose. Er reagiert sofort drauf. Und er sagt, in Bezug auf seine Herrlichkeit, ich will meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Er sagt nicht, ich will meine Heiligkeit vor dir vorüberziehen lassen, meine Gerechtigkeit. Ich will meine Güte, so wie er sich dem Menschen zuwendet, seine wohlwollende, freundliche, rettende Zuwendung will ich an dir vorüberziehen lassen. Das ist das Hauptmerkmal des Charakters Gottes in Bezug auf uns Menschen. Und er sagt, das lasse ich an dir vorüberziehen. Und eigentlich erkennt man ja den Charakter oder das Wesen eines Menschen an seinem Gesichtsausdruck und meistens an den Augen. An den Augen kannst du auch Dämonen erkennen übrigens. Die gucken dich dann auch manchmal an. Haben auch schon erlebt. Dann tritt der Mensch zurück und dann guckt dich was anderes an. Und dann bittest du Jesus, da haut es raus und dann guckt der Mensch wieder normal. Amen. Ja, an den Augen kann man viel erkennen. So, und Mose hatte gedacht, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott schaut mich an. Er schaut mich an von Angesicht zu Angesicht und ich kann seine Güte von seinem Gesichtsausdruck ablesen. Er schaut mich freundlich an, oder? Sie hätten mir es doch gedacht. Gott lächelt Mose an. Und dann sagt er, mein Angesicht kann kein Mensch sehen. Wenn du mich sehen würdest von Angesicht, würdest du sofort tot umfallen. Weil Gott ist halt Gott. Und wir sind Menschen in gefallenem Zustand. Auf dieser Erde, zumindest vom Körperlichen her, auch wenn der Geist lebt. Du kannst Gott in seiner Herrlichkeit nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann ist Gott so liebevoll. davor. Und er sagt, ich lasse dir trotzdem meine Herrlichkeit sehen. Ich lasse die vorüberziehen. Und da ist eine Felsenkluft. Dort stell ich dich rein mit meiner Hand. Und wenn ich dann an dir vorüberziehe, halte ich meine Hand über dich, damit du mein Angesicht nicht siehst. Und wenn ich vorübergegangen bin, kannst du mich von hinten sehen. Sagst du, oh Gott, wendet mir den Rücken zu. Seht ihr, wie liebevoll Gott ist, seine Güte Mose gegenüber, wie sehr ihm das gefallen hat, dieses Gebet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er wollte Gott kennenlernen, sodass Gott selbst dafür sorgt, dass Mose nicht mal blinzelt, ne? Und erstarrt zur Salzsäure wie die Frau von Lot, die nicht gehorsam war. Sie sollte auch nicht zurückschauen, ne? Nach Sodom, und sie dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Das heißt, Gott hat selbst dafür gesorgt, dass Mose nicht mal, oh, wie schaut Gott aus, doch mal so ein leichtes Blinzeln aufsetzt und dann wäre er tot umgefallen. Und er sorgt dafür, dass Mose das nicht tut. Und er lässt seine Herrlichkeit an ihm vorüberziehen. Seine Güte. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und es ist dann auch geschehen, was hat Mose gesehen? Hat er die Robe gesehen, das wunderschöne Gewand von Gott in seiner Herrlichkeit, den Rücken schön hell, und das war seine Güte, seine Herrlichkeit. Gute Frage, was hat Mose gesehen? Was hat Gott ihm gezeigt mit seinem Rücken? Soll ich euch sagen? Das Kreuz. Gott hat ihm in seinem Rücken die Vision gezeigt, wie sein Sohn das Sühneopfer für die Menschheit vollbringt. Das ist seine höchste rettende, helfende Zuwendung, die uns Menschen wohltut und erlöst. Amen. Sein Sohn, das Kreuz. Und die meisten, auch messianischen, vor allem messianischen Bibellehrer, sind der Überzeugung, dass Mose eine Vision hatte, als Gott an ihm vorüberging von der Kreuzigung, von dem Sühneopfer, von der Liebe und Güte Gottes. Amen. Mose sah das Kreuz. Und diese Vision wurde dann wahr. Und Paulus beschreibt es an dem Brief an Titus. Er sagt, als die Güte und Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes erschien, rettete er uns. Das heißt, als Jesus auf diese Erde kam, war er die Güte Gottes in Person. Und sie ist erschienen, um uns zu erretten und zu lösen. Amen. Das heißt, Gott hat seine Güte und seine Gnade, seine Bündnistreue dir gegenüber ganz klar bewiesen. Du kannst Gott genauso drum bitten. Du kannst ihn bitten, lass deine Gnade, Bündnistreue, Güte, lass sie an mir vorüberziehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er wird sich dir in dieser Art und Weise offenbaren, dass er dein Vater ist, der in liebevoller, gnädiger Zuwendung sich alle Zeit um dich sorgt. Amen. Lass uns nochmal weitere Eigenschaften seiner Güte betrachten. Erstens Psalm 33, 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Aber immer wenn es hier im Alten Testament um diese Güte geht, ist es gleichzeitig Reset, Güte, Gnade und Bündnistreue. Das heißt, die Erde ist erfüllt von der Güte, Bündnistreue und Gnade des Herrn. Erste Eigenschaft, seine Güte füllt die ganze Erde. Amen. So gut ist Gott, sodass du auf jeden Winkel dieser Erde sorgen kannst. Gott ist voller Güte. Das nächste ist, nicht nur auf dieser Erde, sondern der Psalmist in Psalm 108, Vers 5, nennt noch eine vertikale Dimension. Und er sagt, 108, Vers 5, denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Güte, Gnade, Bündnistreue oder Treue bis zu den Wolken. Das sind Begriffe, die eigentlich alles beinhalten. Die Güte erfüllt die ganze Erde und sie reicht bis zu den Wolken und über die Himmel hier drüber hinaus. Und das sind Aussagen für die Allgegenwart Gottes. Das heißt, du kannst dieser Güte Gottes auf dieser ganzen Erde, auch wenn du im Flugzeug sitzt, bis zu den Wolken oder drüber hinaus, steht er hier, über die Wolken drüber hinaus, kannst du der Güte Gottes begegnen. Sie nimmt alles ein. Diese Güte Gottes gilt dem Menschen, Psalm 117, Vers 2. Denn seine Güte und Gnade und Bündnistreue ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Das ist etwas, was uns gilt. Und ein bekannter Vers, den wir alle kennen, Klagelieder 3, 23, seine Güte ist neu an jedem Morgen. Das sind erstmal Aussagen, die das Wort Gottes trifft, die auch die Wahrheit sind. Sie füllt die ganze Erde, auch jetzt, sie reicht bis zu den Wolken und sie ist neu an jedem Morgen. Warum schreibt das, deine Güte ist neu an jedem Morgen? Also Gott ist ja immer dasselbe und er macht er kocht seine Güte nicht jeden Morgen neu auf, wie wir unseren Kaffee aufbrühen. Das heißt, das bedeutet, seine Güte ist neu an jedem Morgen. Du darfst sie jeden Morgen für dich neu suchen, weil seine Güte ist ja allzeit da. Die Frage ist, wie erfahre ich Gottes Güte, Gnade und Bündnistreue? Wie hole ich das in mein Leben rein, wenn sie schon überall da ist, auf der Erde und im Himmel, wie erfahre ich das in meinem täglichen Leben? Das Erste würde ich sagen, du musst ihr bewusst werden. Du musst ihr bewusst werden, dass sie da ist. Und woher weißt du, dass sie da ist? Aus dem Wort Gottes. Es gibt so viele geistliche Dinge, die an uns vorüberziehen oder wir an ihnen vorüberziehen, weil wir so mit uns selbst und unserem täglichen Leben beschäftigt sind, dass die ganzen guten Dinge, die Gott von oben her gibt, die guten Gaben, wir keinen Zugang zu ihnen haben. Deswegen müssen wir uns dieser Dinge bewusst werden, dass seine Güte alle Zeit für dich verfügbar ist, seine helfende Zuwendung und seine Milde und Sanftmut. Deswegen steht im Psalm 34, Vers 9, wieder ein bekannter Vers, da kam heute früh schon zum Frühgebet, schmeckt und seht, wie gütig, freundlich, gnädig der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Und hier fordert uns der Psalmist auf, und das ist David, er hat es gelernt, die Gegenwart Gottes, seine Güte und Barmherzigkeit täglich zu nehmen. Und er sagt, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Amen. Und das ist das, wo ich dachte, du musst dir dessen bewusst werden. Und du musst, das ist ja eine geistliche Sache. Die Güte Gottes kommt von Gott, der Geist ist. Und diese geistliche gute Gabe sollst du schmecken und aufnehmen in deinem Herzen. Amen. Und das jeden Morgen neu. Gott möchte als ein guter Vater, dass du jeden Morgen mit seiner liebevollen Zuwendung erfüllt in den Tag gehst. Amen. Das sind Sachen, die uns auffordern, schmeckt und seht. Wie Mose, ne? Hat es gesehen, die Güte Gottes, aber auch schmecken, das heißt etwas essen, etwas ausnehmen, aufnehmen. Und was nehme ich auf? Die Güte Gottes. Im Psalm 63, Vers 5 geht es sogar so weit, gibt es auch Lieder, gibt es auch Lobpreislieder, die das beinhalten, aber haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht? Deine Güte ist besser als Leben. Wieder David. Psalm 63, Vers 4. Denn deine Güte, Gnade und Bündnistreue ist besser als mein Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. David hatte gelernt, die Güte Gottes zu schmecken, zu sehen, in seinem Herzen aufzunehmen, die Freundlichkeit Gottes und seine Güte. Und das hat ihn so erfüllt, dass er im Psalm 63 sagt, Vers 4, deine Güte ist besser als mein Leben. Das sind jetzt die Worte von David, wie ich es vorhin erklärt habe, dass die Gegenwart Gottes, seine Güte als ein Vater, dass dich das so innerlich erfüllt, dass es viel mehr ist, als was die Erde dir geben kann. Nämlich Gottes Güte. Amen. Und wir sollten uns jetzt schon mal dran gewöhnen, vielleicht wird das Zeugnis ein von dem Bruder, wo er vor Jesus stand und vor dem Vater, hat er gesagt, da ging von ihm ein Licht aus, von Jesus, und in diesem Licht wurde er gezogen, und das Licht war seine Güte, seine Liebe. Und er sagte, das, was du auf dieser Erde erlebt hast als Güte und Liebe, rechne das mal mit 1 Million. Das ist das, was du im Himmel erlebst. Du kannst es auf der Erde mit deinem irdischen Körper kannst es nicht aushalten. Aber das Beste, Liebevollste, Freundlichste, Netteste, Rettendste, Zuwendungsvollste Erlebnis auf der Erde, sagt er, potenziere es mal mit 1 Million. So ist Gott. Amen. Und deswegen wollte er nicht von dort oder weg. So, und wir dürfen hier auf dieser Erde schmecken und sehen einen winzigen 0,0001%-Satz, Bruchteil von dieser Güte Gottes. Für uns, Gott teilt seine Güte für dich jeden Morgen aus, so wie du es aufnehmen und verkraften kannst. Und für uns ist es dran, das zu nehmen und unser Herz damit zu füllen. Ich möchte euch ermutigen, das ist das, was wir brauchen. Amen. David sagt, diese Güte ist besser als mein eigenes Leben. Ich füge noch Psalm 90, Vers 14 hinzu. Steht das ähnlich geschrieben. Das ist eigentlich ein Psalmvers, ja, dass ich fast jeden früh bete, aber wie das so ist, wenn du das regelmäßig machst, wird es zur Routine. Und du betest was, ohne dir dessen richtig bewusst zu sein, und jetzt in der Vorbereitung, ich dachte, Mensch, da steckt da so viel drin. Psalm 90, Vers 14, dort steht, sättige uns schon früh mit deiner Güte, Gnade, Bündnistreue, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Also es ist Gottes Rezept für ein erfülltes Leben. Sättige mich früh am Morgen, kannst auch beten, aber mach es nicht so wie ich, lass nicht zur Routine werden, sondern mach das bewusst und schmecke und sehe, nimm das auf. Herr, sättige mich früh am Morgen mit deiner Güte, deiner Gnade und Bündnistreue, so werde ich jubeln und freuen, mich in all meinen Tagen an dir erfreuen. Amen. Und das ist auch Gottes Rezept auf die Dinge, auf die wir drauf zugehen. Es ist völlig egal, wie unsere äußeren Umstände sind, weil die Güte Gottes erfüllt die ganze Erde und den ganzen Himmel. Ist völlig unabhängig von unseren täglichen Umständen. Du hast Zugang zu ihr, indem du dich ihrer bewusst wirst, die Wahrheit erkennst aus dem Wort Gottes und sie in dich aufnimmst und dich sättigen lässt von ihr. Amen. Und ich setze noch eins nach. Psalm 36, Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gnade und Bündnistreue, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Hier ist wieder da David. Irgendwie hat er das immer in seinem Psalm irgendwie mit drin, weil das war sein Lebensstil, die Güte Gottes aufzunehmen. Und er sagt, diese Güte Gottes ist so köstlich. Das ist etwas so wohltuend, das ist etwas, was so meinem Geist, meinem Herzen, meiner ganzen Person so gut tut. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Das heißt, David hat es durchstudiert, als er vor Saul geflohen ist. Er weiß, wovon er spricht. Oft hat er das in diesem Psalmen mit verarbeitet, was in ihm dann innerlich abgegangen ist und wie er sich vor Entmutigung, Depression und Todessehnsüchten dann geschützt hat, um alle Zeit innerlich aufgebaut zu sein, obwohl er von Saul und manchmal bis zu 2000 Soldaten verfolgt wurde. Er sagt, deine Güte war mir köstlich und unter deinen Flügeln habe ich Zuflucht. Das heißt, die Güte Gottes ist eine rettende, schützende, helfende Zuwendung. Es beinhaltet mehr als wie etwas Inneres aufnehmen, dich erfüllen, sondern es bedeutet auch, dass die Güte Gottes dich beschirmt und eine Zufluchtsstätte bildet in deinen Umständen. Amen. Das heißt, die Güte Gottes will dich umgeben, auch wenn dein Umfeld mit einem andersartigen Geist gefüllt ist. So, und das sind alles Dinge, die wir als Kinder des Lichts, die wir das Licht dieser Welt sind in Christus, lernen dürfen, damit das Licht in uns immer heller leuchtet und scheint. Und wenn in unserem Leben dann mal Schwierigkeiten auftreten, dann mach's wie David, flüchte dich unter die Schatten oder unter seine Flügel seiner Güte und lass dich von ihm aufbauen. Wer das Thema noch näher studieren will, Psalm 17, 7 und 8 steht dasselbe. Ich habe jetzt nur diesen Vers 36, Vers 8 mal rausgenommen. Und wenn du gelernt hast, in diesen Dingen zu gehen, dann passiert das, was David im Psalm 23, den viele von uns auswendig kennen, im Vers 6 steht. Er sagt, Güte, Bündnistreue und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Wenn wir das gelernt haben, diese Dinge zu praktizieren, dann wird uns die Güte und Barmherzigkeit folgen. Unser ganzes Leben lang begleiten. Und wir werden in seiner Gegenwart bleiben. Amen. Ich denke erstmal bis hierher. Es gibt noch mehr Dinge dazu zu sagen, aber ich denke, bisher ist erstmal gut. So möchte ich euch ermutigen oder jeden einzelnen von uns, lerne Gott kennen. Lerne ihn kennen in seiner Güte, in seiner helfenden, rettenden, schützenden Zuwendung, wie er ist für dich persönlich. Lass dich jeden Morgen davon neu füllen mit dieser Güte. Lass dich innerlich sättigen. Sei dir dessen bewusst, dass sie alle Zeit da ist und dass er für dich ist. Denn seine Gegenwart füllt die Erde, ist bis zum Himmel und sie ist jeden Morgen neu. Die vergangenen Tage können wir nicht zurückholen. Die sind vergangen. Die haben ihre eigene Geschichte geschrieben. Aber lasst uns doch ab morgen neu, früh seine Güte aufnehmen und ein neues Blatt der Geschichte schreiben in deinem Leben. Amen. In seiner Güte. Und was seine Güte noch alles bewirkt, machen wir andere mal weiter. Das sind noch mehr Sachen. Ich denke, bis heute ist es okay. Und nimm das einfach auf. Und dann wirst du ganz anders sagen, Gott ist gut. Alle Zeit ist Gott gut. Amen. Du wirst dann nimmer dran zweifeln. Weil selbst Jesus gesagt hat, keiner ist gut, außer Gott allein. Und alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Amen. Und einen Punkt möchte ich noch ermutigen in der Hinsicht. Das habe ich auch ganz neu gelernt. Bitte Gott um alle Dinge. Habe einen beständigen Austausch mit ihm und bitte im Alltagsleben. Hab Kommunikation mit ihm und bitte ihn um das, was dir mangelt. Und er ist ein guter Vater, der gerne gibt. Amen. So danken wir dir, Vater im Himmel, für deine Güte, für deine Gnade und deine Bündnistreue. Danke, dass sie alle Zeit verfügbar ist, dass sie bis zu den Himmeln reicht, aber auch die ganze Erde erfüllt. Und danke, dass du uns deine Güte erwiesen hast in Jesus, deinem Sohn, deine Menschenliebe, deine Freundlichkeit. Danke, dass du deine rettende Güte bewiesen hast, ebenso wie deine Bündnistreue. Und so wollen wir dich ehren, dass du uns als deine Kinder in diesen neuen Bund hineingenommen hast, wo du für uns bist, wo du deine Hände, deine Flügel über uns ausstreckst, wo du uns ermutigst, wo du uns weiterziehst, wo deine Güte uns alle Zeit begleitet. Und Vater, ich bete, Herr, dass wir uns das bewusst werden, jeden Morgen, dass wir von deiner Güte empfangen und uns freuen und fröhlich sind in all unseren Tagen, dass deine Güte uns begleitet durch den Alltag, dass wir das lernen, aus dieser Kraft zu nehmen, die von dir kommt. Und Jesus, in deinem Namen erkläre ich auch jede Blockade des Teufels gebunden über jedem Einzelnen, Herr, wo der Feind das versuchen will, zu blockieren, wo das Verständnis wegnehmen will und diesen Zugang blockiert hat. Und ich gebiete all diesen Mächten der Finsternis zu gehen in Jesu Namen. Und ich bete, Herr, dass der Weg frei ist zu jedem einzelnen Herzen, dass die Güte Gottes fließen kann und jedes Herz erfüllt. Amen.